Ich begrüße Sie recht herzlich. Verifikation und funktionale Programmierung, das ist unser Thema. Und die Verifikation, die hatten wir jetzt erstmal abgehakt für einen Moment. Später werden wir auch bei funktionalen Programmen schauen, was wir da möglicherweise beweisen können. Aber im Moment sind wir noch dabei, überhaupt zu lernen, wie funktionale Programmierung funktioniert. Ich hoffe, dass alle von Ihnen mittlerweile schon ausgiebig mit OCaml herumgespielt haben, insbesondere schon mal das System bei sich zum Laufen gebracht haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und hier an dieser Stelle kann ich nur noch einmal appellieren, Programmieren lernt man nur durch Tun und nicht durch Lauschen von Vorlesungen. Selbst in das Gehen in die Übung ist nutzlos, wenn man nicht selber mit dem Ding herumgespielt hat und Programm geschrieben hat. Und dafür bieten natürlich unsere Übungen eine ideale Möglichkeit. Möglicherweise sind sie manchmal nicht ganz leicht, aber andererseits Programmieren ist auch immer eine Challenge. Und wenn wir immer nur irgendwie 3 Zeilen Programme schreiben, dann ist das auch auf Dauer langweilig. Was hatten wir das letzte Mal? Hatten wir uns hier noch ein wenig damit beschäftigt? Hatten wir betrachtet, ja, es gibt eingebaute Datentypen, die ich Ihnen vorgestellt hatte. Da gibt es natürlich die einfachen Datentypen wie Zahlen, wie Strings, wie boolesche Werte. Aber es gab dann auch zusammengesetzte Datentypen, die direkt in OCaml gewissermaßen eingebaut sind. Das waren die Tupel, das waren die Records und das waren die Listen. Und natürlich kommt man damit schon sehr weit, aber manchmal möchte man eben eigene Datentypen definieren. Und da hatten wir das letzte Mal festgestellt, dass man mit so Typdeklarationen, Summentypen und auch rekursive Datentypen implementieren kann. Und dieser Datentyp Folge, hier ist dann nochmal dieses Beispiel, was wir das letzte Mal betrachtet hatten, ist jetzt nicht sozusagen der wichtigste Datentyp. Warum nicht? Weil der natürlich im Wesentlichen genauso ist wie eine Liste. Woraus Sie sozusagen aber im Umkehrschluss sich vorstellen können, dass Listen intern auch nichts anderes sind als ein solcher Datentyp. Ich hatte Ihnen dann das letzte Mal auch angedeutet, dass dieser Datentyp hier nur nicht so gut ist wie Listen, weil er nur Ints enthalten darf. Aber ich hatte Ihnen auch gezeigt, was man machen muss, damit daraus ein generischer Datentyp wird, so wie Listen eben auch, indem man nämlich einen Typparameter einfügt, den man dann auf der rechten Seite der Definition verwenden kann. Und wir hatten dann so ein bisschen mit diesem Datentyp herumgespielt. Also zum Beispiel hatten wir diese Funktion Enters definiert, die dann nichts anderes macht, als auf das Ente Element in einer Folge zu finden. Und dann hatten wir dann können wir noch vielleicht ein weiteres Beispiel, damit noch ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Diese Funktion runter, was macht die? Die liefert ein Anfangsstück einer Folge, uns zurückliefern. Wenn ich also dieses runter mit 10 aufrufe, oder sagen wir mal mit 4 aufrufe, hier ist das Beispiel, dann hätte ich gerne eine Folge, die 4, 3, 2, 1 enthält. Und wie würde ich das definieren? Das kann ich dann auch wieder mit so einer Fallunterscheidung machen auf das Argument. Das Argument ist hier ein Int. Und wir erinnern uns hier an dieser Geschichte noch einmal, dass wir Fallunterscheidung in OCaml auf alles, bis auf Funktionen, auf alles machen können. Also insbesondere auch auf Zahlen. Und hier würde also für den Fall, im Fall 0 würden wir das Ende, eine leere Folge zurückliefern, falls wir nicht Null haben, sondern dieses N. Dieses N ist eine Variable, die matcht gewissermaßen auf jeden möglichen Input. Dann machen wir das Folgende, dann liefern wir eine Folge zurück, die als erstes Element dieses N enthält und dann der Rest der Folge mit diesem rekursiven Aufruf erzeugt wird. Und Sie sehen hier an diesem Beispiel, wenn man das so implementiert, dann runter 4 liefert dann tatsächlich eine Folge mit 4 Folgen Elementen. Aber dieses Programm ist ein bisschen tückisch, weil wenn wir es wird nicht überprüft, dass dieses n, auch wenn n immer für uns so aussieht wie eine natürliche Zahl, gibt es natürlich keinen Grund, warum das n eine natürliche Zahl sein sollte. Und wenn das eine negative Zahl ist, dann wird diese Funktion runter mit der ersten Zahl anfangen und dann eben eine kleine, als nächstes Folgenelement eine kleinere Zahl nehmen. Und die ist, wenn ich mit minus 1 starte, ist die dann minus 2. Das heißt, die Folgenelemente werden betragsmäßig immer größer. Und das heißt, hier würde möglicherweise das Programm nicht terminieren. Wobei wir jetzt sozusagen beiseite gesprochen, dieses OCaml würde hier an dieser Stelle doch terminieren. Warum? Weil wir hier Ints haben und nicht Integers. Und wenn wir immer kleiner werden, dann werden wir irgendwann mal, kommen wir irgendwie bei MinInt an. Und wenn wir dann noch eins kleiner werden, sind wir bei MaxInt. Und dann werden wir von MaxInt runterzählen und sind irgendwann mal bei 0. Und dann haben wir eine Folge endlicher Länge. Also insofern können wir auch für negative Zahlen nicht erwarten, dass die Liste unendlich wird, sondern die wird tatsächlich endlich. Aber nichtsdestoweniger kriegen wir einen schrecklichen Fehler, nämlich diesen hier. Und daran erkennen wir dann halt auch, dass das Laufzeitsystem von OCaml eben seine Schranken hat. Das Laufzeitsystem wird rekursiv immer weiter absteigen und dadurch wird es einen Rekursionsstack verwenden, der eben so lang ist, wie es hier in diesem Falle, wie es Int-Zahlen gibt, und das sind relativ viele, und so viel Stack-Space ist nicht vorhanden. Und deswegen gibt es einen Stack-Overflow. Ja, also das ist ein Phänomen, was Sie ja vermutlich auch schon bei Java gegebenenfalls kennengelernt hatten. Wer hat von Ihnen schon mal einen Stack-Overflow bei Java produziert? Aha. Also ich erzähle Ihnen dann insofern nichts Ungewöhnliches. Alle diese Laufzeitsysteme haben natürlich nur einen endlichen Speicherbereich, den sie verwenden können, und davon ist wieder nur ein Bruchteil für den Laufzeitstack vorhanden. Und deswegen sind rekursive Algorithmen, die an sich schön sind, gegebenenfalls problematisch, wenn der Stackspace zu klein ist. Und hier in diesem Fall ist er natürlich auf jeden Fall zu klein. Und bei OCaml, wo wir gewissermaßen alles auch mit Rekursion machen, ist die Frage des genügenden Vorhandenseins von Stackspace natürlich von immenser Bedeutung. Vielleicht, wenn wir solche Datentypen mit Fallunterscheidung uns gerade damit herumspielen, dann können wir uns gleich einen anderen Datentyp anschauen, den man definieren könnte, der aber eingebaut ist und der super einfach ist, aber trotzdem super nützlich. Das ist der Optionsdatentyp. Und Optionsdatentyp, der hat irgendwie zwei Konstruktoren, einmal None und einmal Sum. Und None ist einfach, wie Sie sich vorstellen, das wäre ein Wert, den Sie zurückliefern können, wenn es keine vernünftige Antwort gibt. Und Sum ist dann eben die Variante, der für den Fall zuständig, wo es eine vernünftige Antwort gibt. Und das heißt, hier könnten wir hier zwei Beispiele. None gibt einfach, wenn Sie das einfach hinschreiben, ist es ein Wert, der ist von diesem Option-Typ. Und Sie sehen wieder, es ist Strich der vom Typ, es liefert, wenn ich das eingebe. OCaml liefert dann dafür den Typ Strich A Option. Warum Strich A Option? Ja. Genau. Genau so. Es gibt diesen Optionsdatentyp, den kann ich für jeden da kann ich jeden beliebigen Wert hineintun und dem None sehe ich nicht an, ob es ein optionales Int ist oder ein optionales Bool oder eine optionale Liste. Und deswegen liefert da OCaml erst einmal den Wert, die Information zurück. Ja, das ist ein Optionsdatentyp für jedes mögliche, für jeden möglichen Typ Parameter Strich A. Und hier bei diesem Sum 10 ist die Sache dann natürlich klar. Das 10 kann, OCaml findet dafür, dass es ein Int ist und damit ist Sum 10 dann natürlich, oder Sum 10 vielleicht, damit es ein bisschen englischer klingt, damit es ein bisschen besser klingt, ist natürlich dann vom Typ Int Option. Und Sie sehen wieder, das ist auch noch eine andere blöde Sache. Tut mir leid, wenn ich Sie damit langweile. Aber diese Typsyntax ist dann, müssen wir natürlich auch versuchen zu verstehen. Und Sie erinnern sich, bei Listen war das auch so. Der Elementtyp der Liste kam zuerst und dann rechts daneben war die Information, dass es in einer Liste drinsteht. Und hier ist es halt auch irgendwie eine Int-Option. Ja, also ein optionales Int. Okay, und hier können wir das, ich hatte Ihnen das letzte Mal dann auch gesagt, dass diese Funktion enters insofern doof ist, als wenn die Liste eben weniger als n Elemente hat, dann kann man eben das n-te Element nicht richtig herausfinden und dann hatten wir -1 zurückgegeben, was natürlich irgendwie super blöd ist, weil man nicht so genau weiß, ob das -1 dann nicht vielleicht doch auch ein Element in der Liste ist. Und da an dieser Stelle für solche Datenstrukturzugriffsfunktionen ist dieser Optionsdatentyp natürlich perfekt. Da können wir nämlich NaN zurückgeben, wenn das, was wir suchen, nicht da ist. Und hier in diesem Fall, also wenn das Ente-Element nicht da ist, dann können wir sagen, es gibt eine leere Liste, kann keine Elemente enthalten. Das heißt, dann geben wir NaN zurück. Und wenn wir das ist nicht eine Liste, sondern eine Folge von diesem Datentyp Folge. Und wenn wir einen Datentyp, wenn wir ein Element, eine Folge haben, die mit diesem Konstruktor dann beginnt, dann gibt es sozusagen ein Element drin. Und dann das nullte Element ist dann genau das, was unter diesem dann-Konstruktor drin ist. Und das kann ich dann eben als zurückliefern. Und ich kann es als Sum zurückliefern. Warum kann ich es hier nicht einfach als X zurückliefern? Ja? Genau, weil dann OCaml, der Typ Checker von OCaml sieht die verschiedenen Fälle, die Funktion für verschiedene Werte der Eingabe des Parameters zurückliefert. Und im einen Fall kommt eben ein Wert dann, schreibe ich mal in blau hin, damit es schön aussieht, Strich A Option zurück, nämlich dann, wenn anfrage das fünfte Element einer von Ende zum Beispiel. Dann kommt dieses zurück und in dem anderen Fall kommt etwas anderes zurück. Dann kommt irgendwie, jetzt käme dann meinetwegen ein X zurück, was ein Element von der Folge ist, also eine Zahl. Also meinetwegen, das wäre ein Int. Und dann schaut OCaml, passen die beiden Sachen zusammen und stellt fest, oh, bei dem Option und Int, das sind zwei verschiedene Datentypen, damit kann ich gar nichts machen, es gibt einen Typfehler. Ja? Wenn ich allerdings nicht x dahin schreibe, sondern sum x, dann findet er für diesen anderen Fall, dass da der Rückgabewert vom Typ int option ist. Und jetzt sehen Sie plötzlich, oh, das sind ja die beiden Fälle, der erste und der zweite Fall, die haben ja immer noch zwei verschiedene Typen. Ja, weil bei dem einen steht int option und bei dem anderen steht Strich a option. Also wenn Sie jetzt irgendwie Purist sind, dann sagen Sie, das sind zwei verschiedene Sachen, tut mir leid, da ist ein Typfehler. OCaml ist dann ein bisschen schlauer, das stellt fest, das sind nicht verschiedene Typen, das sind Typen, die zumindest zusammenpassen. Ja, der eine Typ ist allgemeiner als der andere. Ein Strich A-Option heißt ja, dass es irgendwie ein Option-Wert ist für jedes mögliche A. Ja, oder jedes mögliche Strich A. Und bei dem anderen stelle ich fest, okay, hier muss ein Int, die Werte, die da unter diesem Option bei diesem Option dazugehören. Das sind halt Ints und dann kann ich irgendwie alles Mögliche und Int passen zusammen. Also der zweite ist spezieller. Also wir sehen hier, es werden die verschiedenen Typen, die OCaml für die verschiedenen Alternativen herausfindet, die müssen nicht gleich sein syntaktisch, sondern die müssen nur zusammenpassen. Und hier in diesem Falle, was zusammenpassen, könnte man jetzt formal definieren. Ich erspare Ihnen das. Aber die Intuition ist, formal zusammenpassen heißt natürlich, dass da, wobei der eine kann an einigen Stellen spezieller sein, da muss der andere an der Stelle einen Parameter haben und so weiter. Ja? Und dann, dass man für die Parameter geeignete Werte wählen kann und dann sind alle Typen wirklich gleich. Ja, das ist die Idee. Konnte man das verstehen? Oder sieht man das an dem Beispiel? Bitte fragen. Okay, dann sehen Sie also hier, dass man diese beiden Alternativen, die Typen gleich machen kann. Und im nächsten Fall, da gibt es einen rekursiven Aufruf, der nimmt dann, hoffentlich hat dann auch den richtigen Typ und dann passt passen die Sachen zusammen. Ja, und damit liefert also, wenn wir jetzt wieder mal die Farbe alles beseitigen und unser Augenmerk hierauf richten, wenn wir jetzt dieses End das aufrufen mit 4, dann wird dann halt 4 und einer Liste, die nur 2 Elemente enthält, dann kann das irgendwie nicht richtig funktionieren, weil die Liste müsste mindestens 5 Elemente enthalten und das heißt, dann kommt dann None raus. Und nicht so was Komisches wie minus 1. Und wenn ich hier das zweite von einer etwas längeren Liste herausfinde, dann ist es das dritte Element, weil wir mit 0 anfangen. Und dann wäre das eben da käme als Antwort nicht 5 zurück, sondern Sum 5. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, okay, aber ich will ja die 5 haben. Wie kriege ich denn die 5 aus diesem Option-Typ raus? Da muss ich, was haben Sie gesagt? Mit Matching. Also das heißt, mit diesem Match-Konstrukt kann ich das dann daraus herauslesen. Und für den Fall, dass halt nichts zurückgeliefert wurde, dann kann ich halt, ja, da habe ich halt Pech gehabt, da kann ich halt dann nichts machen. Okay, so jetzt schauen wir uns noch einmal ein klein bisschen, zu diesen Datentypen. Gibt es dazu noch Fragen zu diesen Datentypen? Dann können wir uns jetzt nochmal anschauen, wie das mit diesen wir haben ja eine funktionale Sprache vorliegen und damit sind natürlich Funktionen das A und O und wir können deshalb noch so ein bisschen mit Funktionen herumspielen. Und das erste, womit wir herumspielen wollen, ist das Konzept der Endrekursion. Möglicherweise hatten wir schon mal in einer Variante. Wenn Sie erinnern, wir haben diese Fakultätsfunktion mit so einem Iterierer, mit so einer Iterierungshilfsfunktion implementiert, die den Wert, den wir berechnen wollen, in einem akkumulierenden Parameter aufsammelte und den erst zum Schluss zurücklieferte. Warum das der Fall ist, das werden wir jetzt gleich, warum man solche Arten von Implementierungen gerne hat, das werden wir gleich im Zusammenhang mit dieser Endrekursion noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Dann können wir noch so ein bisschen im Prinzip dieses können wir uns anschauen, dass Funktionen eben ja auch Funktionen als Argumente haben können und Funktionen als zurückliefern können. Das hatte ich Ihnen auch alles schon, das haben wir schon gesehen. Das ist in dieser Hinsicht also nichts Neues, aber vielleicht richten wir da einfach nochmal unser Augenmerk drauf, um uns klar zu machen, dass das möglich ist. Und dann werden wir nochmal ein bisschen diese Polymorphie anschauen an Beispielen, weil die eben auch ein wesentlicher Teil der Programmiersprache ist. Und vielleicht ganz kurz auch nochmal diese Sache mit den namenlosen Funktionen, die hatten wir auch schon gesehen, aber wir können sie hier nochmal gewissermaßen angucken und sehen, dass es, was man damit machen kann. Okay, also jetzt fangen wir an mit dem. Also insofern sind jetzt dieser Abschnitt, den ich Ihnen da jetzt vorgestellt habe, da kommt im Prinzip nichts, keine weitere Syntax, nichts weiteres, außer dass wir versuchen wollen, unser Verständnis von Funktionen zu vertiefen. Und Endrekursion, was ist das? Eigentlich sind zwei Dinge dabei, die man sich merken sollte. Das erste ist, wir haben ja zu unserem Leidwesen festgestellt, funktionale Sprachen haben keine Schleifen. Und das ist natürlich blöd, weil wir sind gewohnt, in Schleifen zu denken. Und was ist der Vorteil von einer Schleife? Der Vorteil einer Schleife ist, dass sie komplizierte Berechnungen durchführen können und während der Iteration kein zusätzlicher Platz verbrutzelt wird. Also insofern, stellen Sie sich einfach halber vor, Sie haben zwei Int-Variablen oder was und wollen da den GGT mit irgendeiner Schleife berechnen, dann ändern sich die Werte von diesen Int-Variablen so lange, bis Sie den GGT haben, aber sie verbrauchen keinen Platz. Und im Gegensatz dazu Rekursion hatten wir ja da diese kleine Fehlermeldung schon auf der Folie und ich hatte Sie daran erinnert, dass eben bei Rekursion, die problematisch sein kann, weil Ihr Stackspace eben im realen Leben nicht unendlich ist und Sie deshalb damit auch haushalten müssen. Und an dieser Stelle kommt jetzt diese Endrekursion ins Spiel. Das ist eine Variante von Rekursion, die keinen Platz auf dem keinen Stackspace verbrutzelt und sich damit so ähnlich verhält wie eine Schleife. Tatsächlich ist Endrekursion natürlich nichts anderes als normale Rekursion, nur von einer speziellen eingeschränkten Form. Und der Compiler erkennt dieses, wenn Sie so wollen, dieses Muster. Und Sie können sich darauf verlassen, dass der Compiler diese Form von Rekursion dann optimiert. Ja, das ist der Witz. Also dahinter steckt eine Compiler-Optimierung, auf die wir uns hier gerne verlassen. Und das heißt, Sie können im Prinzip sich so vorstellen, Sie programmieren wie gewohnt und wenn Sie nur ein bisschen vorsichtig programmieren, dann macht der Compiler aus Ihrem vielleicht anschaulichen rekursiven Programm ein effizientes Programm mit Schleifen. So, was ist genau Endrekursion? Da gibt es eine mehr oder weniger formale Definition, die besagt, angenommen, Sie haben hier eine Funktion hier wie diese hier, schauen wir uns diese Definition hier an, hier haben wir also zwei Funktionen f und g und in der Funktion g gibt es hier an dieser Stelle einen Aufruf von einer anderen Funktion, diese hier. Und dieser Aufruf ist insofern speziell, als wir machen in dem Rumpf von g eine ganze Reihe von Berechnungen und dann kommt zum Schluss, wird hier zurückgeliefert, wenn ich an dieser Stelle vor diesen roten Kasten gekommen bin, dann mache ich nur noch diesen Aufruf von f und den Wert, den ich dann zurückliefere, das ist der Wert des gegenwärtigen Aufrufs g. Ja, sieht man das? Jetzt mache ich in schwarz vielleicht so einen kleinen Kasten. Hier ist nochmal so ein Aufruf dieser Funktion f, aber da ist es nicht so. Ja, wenn ich an diese Stelle komme, dann muss ich den Aufruf von f abarbeiten und das Ergebnis muss ich dann noch weiter verarbeiten, bevor ich das Ergebnis der Funktion g habe. Ja, ich muss nämlich danach noch den Wert von z dazu addieren. Sieht man das? Und das heißt, wenn Sie sich jetzt nochmal den zweiten Aufruf anschauen, ich stelle mir vor, ich habe irgendwie, ein Funktionsaufruf ist sowas wie eine Zwischenrechnung und das Laufzeitsystem stellt dafür für den Aufruf der Funktion g zur Laufzeit einen Speicherplatz auf dem Laufzeitkeller zur Verfügung. Okay? Und jetzt in dem unteren Fall muss ich in die Funktion von g zurückkehren und die Werte, die die Funktion g irgendwie verwaltet, nochmal anschauen, nämlich hier in diesem Fall diesen Wert z und dann kann ich den Wert berechnen und dann liefere ich den Rückgabewert von dem g berechnen und dann kann ich den Platz für das g aufgeben und den Wert zurückliefern. Ja? Okay, das heißt, ich versuche mal mich mit einem Laufzeit malen. Das hier stelle ich mir vor, ist der Platz, den ich für die Funktion g nein, mache ich nochmal weg, den ich für die Funktion G angelegt habe. So, hier ist nochmal der Platz G. So, hier, die Funktion heißt G. Was liegt in diesem Platz für G drin? Was schreibe ich da? Was steht da drin in diesem Platz für G zur Laufzeit? Welche Werte sind da drin abgespeichert? Helft mir. Zur Laufzeit. Was muss da? Wie bitte? Das Z. Und was noch? Ist ein bisschen fragwürdig, aber beziehungsweise man kann darüber diskutieren, aber der Parameter natürlich auch. Also das Y und das Z, schreiben wir das rein. Y und Z. So, und dann kommt dieser Aufruf für das, dann kommt jetzt der Aufruf für das F. Der wird oben drüber gesetzt. So, das ist jetzt hier der Platz für das F. So, hier ist das F. Und welche Werte sind da drin? Da ist das X drin. Ja? Okay, da ist das X drin. Zack. Oh, der Akku ist fast leer. Wollen wir schnell noch den. Gut. Okay, also jetzt in dem unteren Fall rechne ich dieses x plus 1 aus und dann muss ich weiterrechnen, okay, und um den Rückgabewert für das g, dann bin ich hier oben fertig, mache ich mal irgendwie so, nach diesem f von y ausrechnen, habe ich das hier, ist das sozusagen abgearbeitet und da kommt dann zurück irgendein Wert, ich habe keine Ahnung, was das für ein Wert ist, da kommt der Rückgabewert und dann muss ich jetzt noch den Wert von z dazuzählen und dann bin ich auch mit dem g fertig. Ja, das ist in dem unteren Fall. In dem oberen Fall, rufe dieses G auf, ich rechne in dem G rum, dann stelle ich fest, okay, G ist größer als Y und dann gebe ich einfach den Wert von F von Y, von minus Y zurück. Das heißt, dann bin ich oben in diesem Aufruf von dem F und wenn ich fertig bin, dann kriege ich meinetwegen, minus 6 raus und dann brauche ich aber zu G gar nicht mehr zurückzukehren, weil ich weiß, den Wert, den ich für das F ausgerechnet habe, ist auch der Rückgabewert für das G. Das heißt, ich kann eigentlich, bevor ich in das F hineinsteige, kann ich den Platz für das G bereits schon aufgeben. Ich kann also sozusagen den Platz von dem G wegwerfen, bevor ich in das F hineingehe. Und dadurch habe ich sozusagen der Speicherplatz kleiner. Und wenn diese Funktion F wenn die Funktion F zum Beispiel die gleiche Funktion wäre wie die Funktion G, dann hätte ich sozusagen einen letzten Aufruf, der rekursiv ist und damit hätte ich eine endrekursive Funktion. Und die könnte deshalb einfach immer auf demselben Platz ausgeführt werden. Wie bitte? Also die Frage war jetzt, ob das in Java auch funktionieren würde. Und die Antwort ist ja, es würde in Java auch funktionieren, wenn der Compiler diese Optimierung unterstützt. Das ist mir nicht klar, ob der Compiler das macht. Der könnte es wohl machen, aber es ist wohl keine traditionell keine übliche Optimierung da. Und da ist es natürlich, in Java ist diese Optimierung nicht so wichtig, weil endrekursive Funktionen da zu programmieren, könnte man machen, aber man könnte dann auch eine Schleife machen. Während hier kann man keine Schleife machen, man muss so endrekursiv programmieren. Bitte nochmal lauter. Also wir kommen gleich zu einem Beispiel. Hier ist sozusagen noch einmal diese Fakultätsfunktion, die das irgendwie rekursiv macht, mit Akkumulator. Also das heißt hier, die Fakultätsfunktion, die wir jetzt hier so, ist jetzt eine Funktion, die hat jetzt nicht, die hat jetzt, sieht jetzt so aus, die kriegt jetzt nicht ein, Die kriegt zwei Argumente, die hat ein Paar als Argument, und die erste Komponente von diesem Paar ist die Zahl, von der wir die Fakultät berechnen wollen, und das andere ist sozusagen die Komponente, in der wir das Endergebnis akkumulieren. Und hier, dann schauen wir uns jetzt einfach syntaktisch an, wie das funktioniert. Naja, also wenn der Wert 1 ist, dann liefern wir, also wenn das Argument 1 ist, dann liefern wir diesen Akkumulator zurück. Und andernfalls rufen wir diese Funktion FAK1 rekursiv auf, aber jetzt in der ersten Komponente haben wir 1 runtergezählt und in der zweiten Komponente haben wir im Akkumulator den haben wir vergrößert, da führen wir die Multiplikation aus und sammeln die aufmultiplizierten Werte an. Ja, und Sie sehen jetzt ganz technisch, sehen Sie hier, in diesem Fall, wenn ich in diesen Fall hier hineinlaufe, in diesen Nicht-1-Fall, dann sehen Sie in diesem Fall einen rekursiven Aufruf, und der Wert dieses rekursiven Aufrufs ist der Wert von FAK1. Das heißt, Sie können an dieser Stelle, nachdem Sie die Argumente für diesen rekursiven Aufruf ausgewertet haben, können Sie feststellen, okay, den vorhergehenden Aufruf, den Platz brauche ich nicht mehr, den kann ich aufgeben. Ich ersetze den Kellerrahmen, den ich vorher hatte, für den umliegenden Aufruf, durch den Kellerrahmen des gegenwärtigen Aufrufs. Und das heißt einfach, dann kommen auch die Parameter genau übereinander zu liegen. Also das über dem alten n ist jetzt an der Stelle liegt jetzt der neue Parameter, und der ist jetzt n minus 1 geworden. Und über dem alten Parameter oder Bestandteil ACK ist jetzt der neue ACK-Wert drüber gelegt, und das ist dann eben N mal ACK. Und das ist dann so, als ob diese beiden Bestandteile des Parameters, als ob das lokale Variablen wären, die in der Schleife destruktiv verändert würden. Dadurch habe ich so einen Effekt, obwohl es eine rein funktionale Sprache ist, so etwas, als ob ich Variablen hätte, nämlich die Parameter, die ich destruktiv updaten würde und in diesem Falle auf diese Art und Weise dann diese Iteration zur Berechnung der Fakultätsfunktionen vornehmen würde. Und natürlich muss ich die Schleife irgendwann mal verlassen, und das passiert hier dann, wenn dieses n runtergezählt ist auf 1, dann gibt es keinen rekursiven Aufruf mehr, wir verlassen die Schleife und liefern einfach das Ergebnis zurück. Okay? Und natürlich müssen wir dieses FAK1 macht natürlich die Iteration, wir müssen das also aufrufen mit Anfangswerten, und wir würden dann eine Faktorial-Funktion könnten wir dann so definieren, vielleicht machen wir das auf rot, in blau, let fuck now n gleich, und dann würde man das eben sagen, wir benutzen diese Funktion fuck 1, und was übergeben wir als Argument? Naja, einmal das n, die Zahl, von der wir die Fakultät berechnen wollen, und was geben wir in die andere Komponente rein? Ja, danke sehr. 1. Okay? Das ist der Anfangswert. Wenn Sie sich wieder das wie eine Schleife vorstellen, dann müssen Sie natürlich die Variablen, die Sie in der Schleife benutzen, auch initialisieren. Und diese 1 ist die Initialisierung von dieser Komponente, und das n ist die Initialisierung für diesen Parameter, der dann in der Schleife verändert wird. Okay? So, also das heißt nochmal, das sollte Ihnen die Intuition geben oder das Verständnis geben, wieso diese endrekursiven oder diese letzten Aufrufe in Funktionen, wieso die nützlich sind, sowas zu haben, weil der Compiler das optimiert. Technisch gesehen schreiben Sie Ihr rekursives Programm und müssen halt nur darauf achten, dass einfach dieses syntaktische Kriterium der Endrekursion möglichst oft erhalten wird, und dieses ganz gleich. Und dieses syntaktische Dings da ist einfach nur, Sie haben an diese endrekursiven Aufrufe zeichnen sich so aus, dass der Aufruf in dem Rumpf den Wert des Rumpfs zurückliefert. Bitte. Das ist eine gute Frage. Wenn Sie das mit, wir können uns überlegen, was dann passiert. Das ist natürlich auch eine Mistsituation, weil das Programm natürlich irgendwie schlecht definiert ist. Dann zählen wir immer runter und wir kommen dann zu Min-Int und dann wieder so und so weiter. Aber dann tatsächlich wird man bei diesen Aufrufen, man wird alles Mögliche aufmultiplizieren, aber man wird immer runterzählen. Es gibt keinen Stack Overflow, aber Sie werden wahrscheinlich trotzdem die Geduld verlieren, weil das Programm sich verabschiedet und lange nicht zurückkehrt. Aber probieren Sie es aus, da können Sie damit checken, ob dann tatsächlich ein OCaml diese Optimierung macht oder nicht. Okay, dann hier, ja, okay, dann schauen wir uns an, wie wir, das waren diese, die Diskussion von diesem Beispiel, die wir uns auf irgendeine Art und Weise, habe ich das versucht, Ihnen mehr oder weniger plastisch zu machen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt haben wir dieses Beispiel. Diese Beispiele auf der letzten Seite waren ja eher mehr mit Zahlen. Jetzt schauen wir uns mal an, ob man auch, wie das bei Datenstrukturen, ob da auch solche Phänomene auftreten und ob man das, wie man das da machen kann. Also das erste Beispiel, was wir uns hier anschauen, ist vielleicht auch irgendwie so eins, wenn Sie so wollen, irgendwie so eine Art Standardbeispiel, aber vielleicht muss man das einfach mal gesehen haben, weil ein funktionaler Programmierungskurs ohne dieses Beispiel mehr oder weniger nicht vorkommt. Also Listen hatten wir gesehen und ein eingebauter Datentyp und wir hatten auch die Append-Funktion gesehen, die Listen zusammenhängt. Aber jetzt gibt es eben eine andere Basisfunktionalität bei Listen ist, dass man vielleicht sie umdrehen möchte. Das ist dieses Ref. Und wie würde man das tun? Also das Naheliegende ist, naja, die Liste ist lang und um eine Liste umzudrehen, ist es sicherlich bei einer kurzen Liste ist es einfacher. Also die leere Liste umzudrehen ist einfach, das gibt die leere Liste. Und wenn wir eine nicht leere Liste haben, ja gut, dann nehmen wir das erste Element weg. Dann haben wir eine kürzere Liste, die können wir vielleicht umdrehen. Das passiert hier. Aber dann müssen wir das vordere Element hinten anhängen. Ja, was anderes fällt uns bei dieser Gelegenheit nicht ein. Und das führt dann zu dieser Art von Programm. Also wir machen dann ein Append von dieser umgedrehten Liste und dem ersten Element. Jetzt frage ich Sie natürlich, warum mache ich nicht einfach sowas und schreibe hier hin? Ref XS X. Wäre das nicht viel schöner und viel kürzer? Dann brauche ich die Append-Funktion nicht, sondern benutze einfach den Konstruktor. Wie bitte ganz laut? Sie sagen, man kann keine Objekte am Ende der Liste anfügen? Oder was? Das war Sie? Aha, gut, das stimmt. Und wie erkennt das OCaml, dass das nicht geht? Wie erkennt es das? Genau. Also der linke Teil das rechte, fangen wir an mit dem rechten, das rechte Argument von diesem Konstruktor muss eine Liste sein und das linke muss das Element vom Typ sein, Element dieser Liste. Und dann stellt OCaml fest, okay, dieses Ding hier ist vom Typ Strich A List, okay, Ref liefert dann irgendwas von dem Typ Strich A zurück, aber das liefert ja auch eine Liste zurück, also ist dieses Strich A auch eine Liste, dann stellt es fest, oh, hier muss auch eine Liste rein und dann wird die Liste immer länger und es gibt beliebig lange, tief geschachtelte Listen und irgendwann mal stellt dann der Typchecker fest, tut mir leid, da gibt es keine Lösung für, das ist nicht möglich. Ja, also das geht einfach nicht, dass ich... das ist eine Falschverwendung, ein Missbrauch dieses Konstruktors. Das findet OCaml aufgrund des Typkonstruktors heraus. Ja, das heißt, dieses Ding geht nicht. Wir müssen tatsächlich das mit dieser Append-Funktion machen. Und das hat natürlich, was hat das für, ist es gut oder ist es schlecht, das mit der Append-Funktion zu machen? Also ich behaupte, es ist nicht gut, es ist schlecht. Und jetzt müssen Sie mir antworten, warum es schlecht ist. Bitte. Nochmal laut. Okay. Ich muss durch die ganze Liste durchgehen, sagen Sie. Das heißt, diese Ref von XS ist ja genauso lang wie XS selber. Und dieses Up macht ja eine... macht ja so eine Rekursion über das erste Argument drüber läuft. Das heißt, wenn da 20 Elemente drin sind, muss ab 20 Schritte gehen, bis dann irgendwie das Ergebnis zusammengebaut werden kann. Das heißt, wir kriegen hier einen quadratischen Algorithmus. Für das Umdrehen von einer Liste kostet es 1, von 2 kostet es 2 plus 1, von 3 kostet es 3 plus 2 plus 1 und so weiter. Und die Summe von allen Zahlen ist halt eine quadratische Anzahl. Und das heißt, das ist saumäßig ineffizient. So wollte man das nie und nimmer programmieren. Ja? Okay. Das heißt, an dieser Stelle benötigen Sie irgendeine Möglichkeit, wie man das vielleicht intelligenter machen könnte. Und hier hilft ein einfacher Trick, nämlich ich benutze eine endrekursive Hilfsfunktion. Das ist diese Funktion, ich habe sie hier mal R genannt. Die macht dieses hier. Was hat die? Die hat irgendwie einen Akkumulator. Das ist dieses A. Und macht dann eine, hier in diesem Fall macht die eine Rekursion über das L, also in welcher, wo jetzt der erste oder der zweite der Akkumulator ist, ist egal. Und die Idee ist gewissermaßen, es nimmt die Elemente von diesem L runter und gibt sie auf den Akkumulator drauf. Und das heißt, wenn ich natürlich sozusagen zwei Stapel habe und ich tue den einen Stapel immer umschichten auf den anderen Stapel, dann ist der andere Stapel enthält die Elemente in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, dieses Ref iteriert über dieses L und schichtet die auf den Akkumulator um. Und wenn die leere Liste erreicht ist, liefert es in dem Argument L, die leere Liste erreicht ist, liefert es den Wert des Akkumulators zurück. Und ich muss das Ganze, diese Funktion R rufe ich dann auf mit, diese Hilfsfunktion R rufe ich dann auf mit der leeren Liste auf dem Zielstapel und der Liste List, die ich umdrehen will, und dann wird die nach der Umschichtung liefert, kriege ich dann die umgedrehte Liste L zurück. Ja? Und Sie sehen hier jetzt nochmal, wo haben wir hier irgendwie letzte Aufrufe in unserem kleinen Programm. Wir stellen fest, das hier ist ein letzter Aufruf, und das heißt, die diese innere Arbeitsfunktion, Worker Function, wenn Sie so wollen, R ist endrekursiv und verbraucht deshalb zumindest keinen Stack Space. Natürlich verbraucht sie noch irgendwie einen Heap Space, weil sie natürlich den Wert irgendwie aufbauen muss irgendwie und diese eine Liste abbauen und die andere aufbauen. Also das ist unvermeidlich, aber zumindest der Stack Space bleibt beschränkt. Und interessanterweise ist es auch so, dass das hier ebenfalls ein letzter Aufruf ist. Das heißt, in dem Moment, wo man den Ref-Aufruf gemacht hat, kann man direkt für den Aufruf Ref-List kann man dann ersetzen durch den Kellerrahmen für dieses Ref leere Liste List, und dann wird man auf diesem Platz immer arbeiten. Ja? Okay? Und damit ist dann die Laufzeit mit dieser Implementierung von Ref plötzlich linear. Also das liegt natürlich jetzt nicht an dem, dass der Stackspace wiederverwendet wird. Das führt nur dazu, dass der Gesamtspeicherverbrauch noch zusätzlich klein ist. Alleine die Tatsache, dass man die Verwendung des akkumulierenden Parameters hilft einfach, das ist das Entscheidende, um die quadratische Laufzeit zu beseitigen. Okay, gibt es hierzu Fragen? Dann vielleicht noch ein Punkt, über den wir kurz reden könnten oder sollten. Das ist diese Sache mit den Funktionen höherer Ordnung. Das ist jetzt insofern, dass dieses Thema hatten wir an verschiedener Stelle, hatten wir das bereits, hatte ich Ihnen das vorgeführt, dass in O'Kammel Funktionen im Prinzip immer einstellig sind und auch wenn sie scheinbar mehrstellig daherkommen. Also inwiefern sind jetzt diese, schauen wir uns diese beiden Funktionen an, inwiefern ist diese Funktion hier einstellig? Sie hat auch in Klammern, das sind noch zwei Sachen, aber natürlich ist es einstellig, weil das Argument ist ein Paar. Das ist ein Argument, das ist ein Paar. Und was ist jetzt hier der Fall? Ist das jetzt einstellig oder ist g eine einstellige oder mehrstellige Funktion? Das ist natürlich eine, wenn Sie so wollen, eine einstellige Funktion, die nimmt nämlich ein a. Und was ist das Ergebnis, wenn Sie das a, wenn g die, den Wert, ein, den Parameter a erhalten hat? Es ist das Ergebnis einer Funktion, die nimmt ein b und liefert dann das Ergebnis zurück. Ja? Also diese Funktion g ist deshalb eine Funktion, die ist ein, die, na, die nimmt ein int und liefert eine Funktion zurück, die ein weiteres int nimmt und dann ein int zurückliefert. Ja, also in diesem Sinne könnten Sie natürlich g auch auffassen als eine mehrstellige Funktion, die nimmt eben zwei Argumente, a und b, um ihr Ergebnis zurückzuliefern. Aber wenn nur das erste Argument zur Verfügung ist, dann kann sie eben auch schon weiterrechnen, wenn Sie so wollen, nämlich sie liefert dann eben noch nicht das Ergebnis selbst, sondern erstmal nur eine Funktion zurück. Okay, und aber jetzt, wenn wir, das ist sozusagen unser gegenwärtiger Stand und es gibt des Wissens, wir können jetzt hier, was wir hier noch machen können, ist, wir können aber jetzt nochmal ganz genau diese beiden Funktionen f und g uns anschauen und uns fragen, sind die jetzt, ja, in irgendeinem Sinne sind die beide natürlich typmäßig unterschiedlich, aber machen sie nicht in Wirklichkeit das Gleiche. Ja? Weil beide brauchen zwei Stücke Information, nämlich zwei Werte und berechnen die Summe plus eins. Ja? Und tatsächlich können Sie sich vorstellen, man kann sich jetzt fragen, was ist jetzt für den Compiler zum Beispiel günstiger? Soll ich lieber, wenn ich eine Funktion schreibe, die schreiben möchte, die zwei Zahlen addiert und eins dazu gibt, soll ich diese Form f wählen oder soll ich die Form g wählen? Was ist Ihre Meinung? Wer ist dafür die Funktion, die, was würden Sie? Also Sie würden vorschlagen, die zweite Version ist günstiger. Sind Sie auch dieser Meinung oder sind Sie eine andere Meinung? Also Sie, ich habe es nicht genau verstanden. Sie sind dafür, die erste Version zu wählen. Ja, also es ist ein bisschen, auf irgendeine Weise haben natürlich beide recht an dieser Stelle. Die untere Version ist insofern flexibler, weil ich kann eben erst das A zugeben und dann das B. Und ein Stück weit ist sie auch, könnte sie bei manchen Implementierungen, wenn Sie jetzt an Effizienz denken, ein bisschen effizienter sein. Warum? Weil die Werte A und B direkt eben auf dem Stack gelegt werden und dann der Funktion übergeben werden, während bei dem oberen erst noch gewissermaßen die Werte A und B in eine Datenstruktur eingebaut werden, nämlich in das Paar. Das kostet ja auch extra Platz. Also tendenziell gesehen könnte deshalb die untere Version effizienter sein. Das ist aber natürlich nur naiv dahergeredet, weil das hängt natürlich immer davon ab, was für Optimierung macht der Compiler. Und ich glaube, der alte SML-Compiler, SML of New Jersey, was eine Zeit lang sehr populär war, der hatte zum Beispiel, der wollte die Funktionen nach Möglichkeit immer in der ersten Version haben, weil er mit denen besser, aus irgendwelchen Gründen besser umgehen konnte als mit der zweiten Version. Und ich glaube, OCaml kommt mit der zweiten Version besser klar. Aber insofern sind die beiden auf irgendeine Art und Weise sehr ähnlich. Und insbesondere dann, wenn Sie die Funktion f bzw. die Funktion g immer verwenden, wenn beide Argumente da sind, dann gibt es eigentlich sozusagen praktisch gesehen keinen großen Unterschied dazwischen. Ja, und man könnte deshalb so etwas auch machen. Hier ist jetzt irgendwie noch einmal illustriert, dass man die eine Funktion partiell anwenden kann und die andere nicht. Ich komme auf diesen Herrn gleich nochmal zurück zu sprechen, man könnte sich sozusagen vorstellen, dass man die eine Sorte von Funktion in die andere Sorte umwandelt. Und das passiert hier mit dieser Funktion apply. Also nehmen Sie an, Sie hätten diese Funktion, eine solche Funktion f, die ein Paar nimmt. Dann könnten Sie diese Funktion f umwandeln in eine Funktion g, die die Werte a und b eine nach der anderen hernimmt. Nämlich wie? Hier ist diese Funktion, mit Hilfe dieser höheren Funktion apply. Diese höhere Funktion apply nimmt als erstes so eine Funktion f, die auf Paaren definiert ist, und dann der Reihe nach Werte A und B. Und dann ist die implementiert einfach dadurch, dass es das F auf dieses A, dass sie das Paar A, B bildet und dann das F drauf anwendet. Ja, also wenn Sie so wollen, können Sie die Funktion G herstellen auf eine systematische Weise aus dieser Funktion F, indem Sie dieses Apply anwenden. Und entsprechend schauen wir uns an, was der Typ dann von dieser Funktion apply ist. Das nimmt also ganz generell irgend so eine Funktion, die so ein Paar nimmt und einen Wert zurückliefert und macht daraus eine Funktion, die erst ein A nimmt, dann ein B nimmt und dann den Wert zurückliefert. Und dieses Konzept des Umwandelns von dieser einen Sorte von Funktionen in die andere Sorte von Funktionen, die heißt auch Currying, und das heißt, wo kommt dieser komische Name her? Es hat nichts mit Currywurst zu tun oder Gewürzen oder sowas, sondern geht halt auf diesen Herrn zurück, der auch schon lange tot ist, aber der einer der Mitbegründer war der funktionalen Programmierung. Der hatte auch einen anderen nützlichen Namensbestandteil, nämlich Haskell. Und manche von Ihnen lieben ja die Programmiersprache Haskell sehr, die auch nach diesem Herrn benannt ist. Ja, die Leute haben sich damals überlegt, als sie diese funktionale Sprache diese neue funktionale Sprache Haskell eben realisieren wollten, welchen Namen geben sie ihr, und da hatten sie die Wahl, entweder nennen sie Haskell oder sie nennen sie Curry, und sie haben sich dann für Haskell entschieden. Sie hätten sie auch B nennen können, aber B ist schon vergeben, es gibt andere Programmiersprachen, die B heißen. Okay, daher kommt also der Name Haskell für die Programmiersprache, und die Tätigkeit, diese eine Funktion in die andere umzuschreiben, die ist dann halt Currying, ist ein bisschen komisch, aber naja gut, die Nachnamen von Leuten werden ja oft missbraucht, so irgendwas wie Riestern zum Beispiel oder so irgend sowas Komisches. Ist ja auch irgendwie eigentlich ein Wahnsinn. Okay, gut. Also das ist eine. Man kann also mit die und also das, was sie jetzt gewissermaßen als als Take-Home-Message verwenden sollten, ist, dass man erstaunliche Effekte man mit solchen höheren Funktionen erreichen kann, wie hier dieses Apply, dass eine Sorte von Funktionen, die ja dann doch irgendwie ein ganz anderes Schema haben, wie sie mit ihren Argumenten umgehen, dass man die einfach ganz generell mit irgendwie so einer einzeiligen Definition definieren kann, die so ein Umschreiben von einer Sorte von Funktionen in andere erreichen. Okay, gut. Und dann sehen wir hier ein kleines Beispiel, wie sowas funktioniert. Jetzt hier diese Plus-Funktion ist jetzt sozusagen noch eine Vereinfachung von diesem f auf dieser von vor zwei Folien. Das nimmt einfach ein Paar und addiert die Komponenten. Und dann, wenn wir das Apply drauf anwenden auf diese Funktion, dann liefert das eben eine Funktion zurück, die nimmt eben das x und das y eins nach dem anderen und addiert sie ganz am Ende. Und wenn ich also zum Beispiel, insofern könnte ich zum Beispiel eine Funktion plus 2 machen. Was ist das? Das ist das Ergebnis von dieses plus 2 erhalten wir, indem wir hier apply plus und 2 machen. Und dieses plus 2 ist jetzt eine einstellige Funktion, die nimmt ein Argument und liefert dann, also nimmt irgendein Argument, sagen wir y meinetwegen, und liefert dann 2 plus y als Ergebnis zurück. Okay, und dann entsprechend kann man natürlich auch ein plus 3 machen. Das liefert dann halt 3 plus y, die Funktion zurück, die 3 plus y macht. Und dann kann man, das sind lauter einstellige Funktionen, und die kann ich dann zum Beispiel auch dann einfach so hintereinander hängen. Also wenn Sie sich das hier anschauen, wie muss ich das verstehen? Erst einmal, wie kann ich das syntaktisch verstehen? Naja, das plus 2 hatten wir gesagt, ist eine einstellige Funktion, kann also auf irgendeinen Wert angewendet werden, und diesen Wert berechne ich mit plus 3 angewendet auf 4. Plus 3 ist auch eine einstellige Funktion. Wenn ich es auf 4 anwende, kommt hoffentlich 7 raus, wenn ich nicht mich verrechnet habe. Und plus 2 erhöht diesen Wert 7 nochmal um 2, und deswegen kommt da als Ergebnis dann 9 raus. Also das ist jetzt hier natürlich, Sie können sich, also die Frage war sozusagen zur Aufzeichnung, was ist der Vorteil, dieses plus 2 zu definieren und dieses plus 3? Hier bei dieser kleinen Dings ist das kein Vorteil. Ich meine, wenn ich sozusagen 2 plus 3 plus 4, das kann ich auch direkt hinschreiben, brauche ich das jetzt nicht so zu machen, aber man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass man irgendwie tatsächlich Callback-Funktionen macht, und dann kann man eben aus einer Funktion, die für 3 Argumente definiert ist, und ich habe halt schon 2 davon, kann ich daraus eine Callback-Funktion machen, die jetzt nur noch wartet irgendwo auf das nächste Argument, und ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, was vorher für keine Buchführung machen, nirgends abspeichern, wo die vorhergehenden Argumente herkommen, die sind dann gewissermaßen in dieser Callback-Funktion schon drin. Ja? Okay, gibt es weitere Fragen dafür? Gut. Schauen wir uns nochmal an, was wir Listen. Gut, die sind natürlich deshalb, ist ein eingebauter Datentyp, aber die sind natürlich auch deshalb nützlich, weil sie daherkommen mit einer ganzen Latte in einer ganzen Reihe von vordefinierten nützlichen Funktionen. Die sind dann, erwähnt, wenn man so einen Datentyp zusammen mit einer Menge von Funktionalitäten in OCaml bereitstellen möchte, wie geht man damit um? Man kapselt das typischerweise in Module. Und hier gibt es natürlich ein Modul List, wo alle diese Listenfunktionalitäten versammelt sind. Und hier sind so ein paar Listenfunktionen. Also ich glaube, wenn Sie auf der Direkt-Map aufrufen, passiert nichts. Sie müssen List.map aufrufen und dann eben die Funktion Map aus dem Modul List. Und gut, da kann man natürlich alle möglichen Funktionen da rein versammeln, aber das stellt sich heraus, dass man, wenn man mit OCaml programmiert, dann ist es eben oft so, es kommt ein Design-Pattern, dass Sie eben eine Menge von Werten haben und die Sie irgendwie verwalten und die versammeln Sie in einer Liste und dann wenden Sie verschiedene Funktionen auf alle Elemente an, filtern die vielleicht nach irgendwelchen Kriterien, sortieren sie um und am Ende kombinieren sie irgendwie zu einem Ergebnis. Das ist irgendwie ein immer wieder vorkehrendes Muster zur Lösung von einfachen Problemen. Und dann sind Sie plötzlich da gemüßigt, immer wieder zu implementieren, dass Sie eine Funktion anwenden wollen auf jedes Element einer Liste. Das ist natürlich eine einfache Rekursion, aber ist es lästig, das immer wieder zu implementieren. Und deswegen bietet dann eben dieses Listenmodul vorgefertigte Funktionalitäten, die so ein Programmieren ermöglichen. Zum Beispiel diese Map-Funktion. Und der Witz hier ist, die generelle Verwendbarkeit ist, dass dieses für jede mögliche Funktion ist, die Sie eben auf alle Elemente einer Liste anwenden können und für jeden Typ möglich ist, der in Ihrer Liste abgespeichert ist. Also insofern eine sehr generische ein Problemlösungsmuster gewissermaßen, dass Sie in OCaml implementieren können und dann, beziehungsweise das natürlich schon implementiert ist und Sie dann einfach benutzen können. Also sehen wir uns nach dieser langen, super langen Vorrede, sehen wir uns an, wie wir das implementieren würden. Also irgendeine Funktion soll angewendet werden auf jedes Element der Liste und dieses MapF kriegt ein Argument, über das Pattern Matching gemacht wird. Da können wir deshalb mit unserem tollen Keyword Function diese einstellige Funktion definieren, die dann per Fallunterscheidung definiert ist. Für eine leere Liste wird die leere Liste zurückgeliefert. Für eine nicht leere Liste wird F auf das erste Element angewendet und dann MapF rekursiv auf den Rest der Liste angewendet. Kurze Frage, ist diese Funktion tail-rekursiv oder end-rekursiv? Nein. Die kurze Antwort und natürlich die richtige Antwort, nein, weil ich habe zwar dieses Map ausgeführt, aber ich müsste dann leider noch das F zusätzlich noch auf das erste Element anhängen und die zusammenhängen. Was könnte man stattdessen tun, wenn wir unbedingt ein Map endrekursiv haben wollen? Gibt es da eine Möglichkeit oder sind wir verloren? Ich komme gleich zu Ihnen, wenn sich nicht jemand anders noch meldet. Dann haben Sie einen Vorschlag? Ich weiß nicht ganz genau, was Sie gemeint haben, aber ich würde Folgendes vorschlagen. Wir benutzen diesen Ref-Trick und wir wenden es an und drehen gleichzeitig die Liste um. Ja? Also wir machen es eine Funktion, die würden wir nennen let rec map ref. Nee, Entschuldigung, habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht. Das, die braucht nicht rekursiv zu sein. Also weg damit. Let map ref f und list. Und dann, die hat eine lokale Arbeitsfunktion. Let rec, sagen wir, nennen wir die mal doit. Die benutzt das f und außerdem einen Akkumulator und diese Liste. Also sagen wir, hat hier als erstes Argument diesen Akkumulator und dann ist es eine Function. Und wenn die leere Liste kommt, dann wird der Akkumulator zurückgeliefert. Okay, jetzt denken Sie sich das ja genauso wie bei der Ref. Wo kommt denn jetzt hier die, wo ist hier das Map? Naja, das Map taucht auf, wenn wir hier x den nicht leeren Fall haben. Und dann, was machen wir dann? Dann rufen wir unsere tolle Funktion doit auf. Und jetzt auf den Akkumulator legen wir jetzt eben nicht das x, sondern f von x. Ja, super einfacher Trick. Also fx wird auf den Akkumulator gelegt und wir rufen, wir machen mit xs weiter. Ja, sehen Sie den Trick? Und das ist jetzt offensichtlich, ist das doit eine endrekursive Funktion und die rufen wir, um dieses mapref zu machen, rufen wir die jetzt dieses doit eben auf. Mit, was muss auf dem Akkumulator stehen? Was muss im Akkumulator stehen am Anfang? Die leere Liste. Und dann geben wir noch das List und damit hat sich das. Okay? Sieht man den Trick? Das ist natürlich jetzt blöd, weil dieses MapRef natürlich einerseits das F anwendet auf alle Elemente der Liste, aber gleichzeitig die Liste umdreht. Was könnten wir dann machen noch? Und dann könnten wir nochmal das Reverse aufrufen. Ob das natürlich eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, man kann dann so praktische, man kann dann schauen, ob das dann, aber tatsächlich, wenn der Stackspace das kritische Moment wäre, könnte man mit diesem Trick das tun. Wobei dieses Map, ich glaube, dieses MapRef gibt es aber auch in diesem Listenmodul. Ich habe das halt nur irgendwie nicht auf dieser Folie hier gehabt. Okay, also das, Sie sehen hier, wenn man so anfängt mit die endrekursive, wenn der Blick geschärft ist für endrekursive Funktionen, sieht man sie überall, beziehungsweise selbst da, wo sie nicht sind, kann man sie sehen. Okay, dann gibt's, dann schauen wir uns an, da gibt es noch eine andere Funktion, die auch nützlich ist und die wir uns mal hier anschauen wollen. Das ist dieses foldLeft. foldLeft nimmt auch irgendeine Funktion, vielleicht noch eines, zwar hält uns, wir wollen vielleicht noch einmal, ist auch noch eine nützliche Übung, was ist der Typ von dem Map? Ja, jetzt schreibe ich jetzt hier oben hin und Sie diktieren mir das, was ist das, in Rot, ja, vielleicht in schön in Rot, was ist der Typ? Also nimmt Sie erstmal eine Funktion f, welchen Typ kann diese Funktion f haben? Wir wissen nicht, was für ein Typ es ist, aber es nimmt ein Argument und es liefert einen Wert zurück. Das hat jede Funktion. Also insofern ist das ein Strich A nach Strich B. Was ist das nächste Argument von F, von Map? Das ist eine Liste. Okay? Wir brauchen als nächstes Argument eine Liste. Was ist der Typ dieser Liste? Vorschläge? Also irgendwie, wenn es eine Liste ist, ist es ein List-Typ. Aber was sind die Elemente? Welchen Typ müssen die Elemente der Liste haben? Strich A, ganz genau. Warum Strich A und warum nicht Strich C? Weil natürlich die Funktion muss ja angewendet werden auf die Elemente der Liste. Das heißt, der Argumenttyp der Funktion muss der gleiche sein wie der Elementtyp der Liste. Okay? Der Liste vorher. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis, hat mir gesagt, ist eine Liste. Aber was ist der Typ der Elemente der Liste? Ein Strich B, ganz, ganz genau. Weil natürlich die Funktion liefert ja die Elemente für die Ergebnisliste und deswegen muss es ein Strich B sein. Okay, und Sie sehen hier also derselbe, das ist auch ganz wichtig. Tut mir leid, wenn ich auf solchen Banalitäten Sie damit quäle, aber es ist ganz wichtig, dass hier derselbe Parameter mehrmals vorkommen kann in so einem Typ und dann bezeichnet er nicht einfach zwei verschiedenmal, na gut, zweimal einen Strich A, sondern es ist der gleiche Typ. Also wenn ich einmal, ich kann zwar für diesen Strich A was Beliebiges einsetzen, aber dann muss ich alle Stellen, an denen der Strich A vorkommt, damit ersetzen. Okay? Und genauso bei dem B. Gut. Gibt es dazu eine Frage? Dann schauen wir uns jetzt dieses Fold Left an, weil das ja vielleicht auch noch eine nützliche Funktion ist. Also wieder nimmt es eine Funktion und einen Akkumulator und als weiteres Argument eine Liste. Und die Idee ist, ich habe diesen Akkumulator meinetwegen eine Zahl. Das ist diesen Anfangswert A. Das ist meinetwegen eine Zahl. Und dann in meine Liste sind eben auch lauter Zahlen. Und das F erlaubt mir, jetzt den gegenwärtigen Wert meines Akkumulators zu kombinieren mit dem nächsten Element in der Liste. Also meinetwegen stellen Sie sich vor, der Akkumulatorwert am Anfang ist 0 und die Liste enthält Zahlen und ich will die alle aufsummieren, dann würde F einfach als die Summe, ja, die Funktion sein, die zwei Werte zusammenaddiert und das wäre der neue Akkumulatorwert. Und dann, das heißt, implementieren würde ich diese Funktion fold left jetzt eben so, wenn die Liste alle weiteren Argumente enthält, wenn die leer ist, dann liefere ich diesen Anfangswert für den Akkumulator einfach zurück. Und wenn es nicht leer ist, dann rufe ich dieses Fold Left rekursiv wieder auf für dasselbe F, für einen veränderten Akkumulatorwert. Da habe ich nämlich das erste Element der Liste auf diesen Akkumulator draufgelegt und mit dem F kombiniert und liefere dann muss weiter das Fold Left noch abarbeiten mit dem Rest der Liste. Wieder eine Frage, ist dieses Fold Left endrekursiv oder nicht? Und die Antwort ist natürlich ja. Ja, in diesem Fall ist es ja, weil an dieser Stelle hier dieser rekursive Aufruf von dem Fold Left ist, wenn ich an der Stelle komme, liefert das Ergebnis der gesamten Funktion zurück. Das ist ein endrekursiver Aufruf. Dieses Fold Left kann deshalb ebenfalls wieder super stack-effizient implementiert werden. Jo. Okay? Und genau. Jetzt habe ich, es gibt eine andere Funktion, die sieht so ähnlich aus. Das ist dieses Fold Right. Und was macht das? Das hat auch eine Funktion F. Und dann als nächstes nimmt es eine Liste. Und dann hat es aber auch irgendwie sowas wie ein Akkumulatorwert. Das ist hier dieses B. Und wenn die Liste leer ist, wird dieses B zurückgeliefert. Und wenn es nicht leer ist, dann wird erst einmal dieses Fold Right rekursiv aufgerufen mit dem Rest der Liste und für das B akkumuliert, auf dem B akkumuliert und dann wird zum Schluss das erste Element der Liste auch noch zu diesem akkumulierten Wert dazugegeben. Ja, also Sie können sich hier dieses Fold Right ist tatsächlich, kann man sich so vorstellen, wenn Sie sich eine Liste vorstellen, sagen wir mal, schreibe ich die mal so irgendwie hin, 1, 2, 3, 4 und hier kommt die leere Liste und immer hier brav so, jetzt ist mir diese Doppelpunkte sind mir zu mühsam, ich mache da jetzt mal einen Punkt, da brauche ich weniger Malen. So sieht die Liste aus. Und Sie kombinieren jetzt alle Elemente mit einem Plus kombinieren, dann würde das so aussehen, da werden diese, wenn Sie so wollen, diese Konstruktoren durch den Operator Plus ersetzt und die dann von unten nach oben ausgewertet. Das macht das Fold Right. Kann man das sehen? Aber insofern ist das die natürliche Art und Weise, wenn Sie sozusagen eine Liste von Dingen haben und Sie von hinten nach vorne die genau in der Reihenfolge zusammenfügen wollen, wie die Liste das vorgibt, dann müssen Sie das Fold Right machen. Wäre das Fold Left, würde für dieselbe Liste würde eben erst die 1 zu der die 0 die würde erst die ach so Entschuldigung und das hier würde durch 0 ersetzt, ja, durch den Anfangswert für das B. Das macht das Fold Right. Während das Fold Left startet bei der 0, gibt die 1 dazu, dann die 2 dazu, dann die 3 dazu, dann die 4 dazu und dann wird das Ergebnis zurückgeliefert. Was ist der Unterschied? Ist da ein Unterschied? Ja. Also Sie haben recht, dieses Fold Left ist effizienter, aber die beiden Sachen sind natürlich nicht unbedingt immer äquivalent, weil hier bei dem Plus, das ist eine assoziative und kommutative Operation. Wenn ich die Zahlen alle aufaddieren will, kommt es auf die Reihenfolge, wie ich die addiere, natürlich nicht drauf an. Wenn das nicht assoziativ ist, dann ist das und kommutativ. Glaube ich egal, aber assoziativ. Wenn der Operator nicht assoziativ ist, mit dem Sie die Werte kombinieren, dann funktioniert die Geschichte nicht, weil Sie es in unterschiedlicher Reihenfolge machen. Es macht halt eben möglicherweise einen Unterschied, ob Sie erst die 4 zur 3 addieren und dann die 4 mit der 3 kombinieren, dann mit der 2 mit der 1, könnte einen anderen Effekt haben, als wenn Sie eben erst die 1 mit der 2 kombinieren und dann mit der 3 und dann mit der 4. Und deswegen muss man da aufpassen, dass diese beiden Sachen nicht, dass sie in dieser Hinsicht nicht ganz äquivalent sind. Jetzt die Frage, könnte man dieses Fold Right auch auf das Fold Left zurückführen, wenn es nur um Effizienz geht? Natürlich könnte man das wieder tun, indem man einfach wieder erstmal vorher die Liste umdreht. Ja, man könnte erst die Liste umdrehen und dann das Fold Left benutzen. Ist die Frage, ob das sich dieser Aufwand, eine Liste umzudrehen, immer lohnt. Okay? Das war dieses Fold Right. Und dann gibt es hier vielleicht noch eine andere nützliche Funktion. Das ist sozusagen, ich möchte in einer Liste etwas suchen. Und dieses F gibt mir das Suchkriterium. Also das kann ich auf irgendeinen Wert anwenden und das sagt mir dann, auf irgendein Element anwenden, das sagt mir dann, ja, das ist ein geeignetes Element oder nein, das ist kein geeignetes Element. Also so ein Prädikat. Ja? Und dann kann ich, also wenn ich dann dieses FindObt F auf eine leere Liste anwende, dann liefert das mir natürlich, da kann ich nichts finden, deswegen liefert mir das dann None zurück. Und bei einer nicht leeren Liste frage ich eben, ist das F erfüllt für das erste Element der Liste? Wenn ja, gebe ich dieses Element zurück und andernfalls rufe ich dieses FindObt rekursiv für den Rest der Liste wieder auf. Wieder die Frage, ist das eine endrekursive Funktion oder nicht? Und die Antwort ist natürlich wieder, ich langweile Sie jetzt nicht mit ihr, das ist natürlich eine endrekursive Funktion. Ja, das heißt, die geht auch relativ schnell. Und ja, also vielleicht, was wir uns jetzt vielleicht noch, was natürlich jetzt auch noch eine nützliche Übung ist, wenn wir gerade dabei sind, wir versuchen wieder mal den Typ von dem Ding herzustellen. Also dieses FindObt nimmt als erstes Argument eine Funktion. Was ist das Argument dieser Funktion f? Kann alles sein, ja? Also wir haben ein Strich a für das Argument von f. Was ist der Rückgabewert von dem f? Das muss ein Bool sein. Warum? Woran erkennen wir das? Weil der Rückgabewert von dem F wird in einer Bedingung verwendet und da erwarten wir einen boolschen Wert. Also hier kommt Bool zurück. Okay. So, das zweite Argument von FindObt ist eine Liste. Was sind die Elemente, was ist der Typ der Elemente der Liste? Ja, das ist jetzt mittlerweile ein wenig repetitiv, Aber wir erinnern uns, das muss natürlich, dieses F wird auf die Elemente der Liste angewendet, also muss diese Liste Strich A Elemente enthalten. So. Und dann, was ist der Rückgabewert von diesem Find Opt? Naja, ein Element wird zurückgegeben. Aber ist es dann Strich A, was zurückgegeben wird? Jetzt brauche ich von Ihnen Hilfe. Ja, Option, hat jemand gesagt. Es ist natürlich ein Strich A Option, was zurückgegeben wird, weil manchmal ist es ja None und manchmal ist es Some. Also das ist ein Strich A Option. Und wieder sehen Sie, dieses Strich A kommt hier an mehreren Stellen vor und an diesen Stellen, wenn Sie das für eine konkrete Liste, zum Beispiel wenn es eine Int-List ist, dann wird dieses Strich A überall an diesen Stellen Int. Ja? Und solche, also hier in diesem Falle kann man vielleicht nochmal festhalten, diese Datenstruktur List ist eine polymorphe Datenstruktur und die Funktionen, die wir hier zur Verfügung stellen, die können selbst wieder Funktionen als Argumente haben. Man nennt deshalb solche Funktionen, gelegentlich nennt man die auch Funktionale. Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Sprechweisen hier intensiv hier verwenden werden, aber dann haben Sie das schon mal gehört. Aber was vielleicht wichtig ist, ist, dass wenn Sie die verwenden, dann haben Sie gewissermaßen, brauchen Sie selber gewisse Rekursionen, die immer wiederkehren, nicht mit der Hand hinzuschreiben, sondern Sie können einfach diese höheren Funktionen verwenden und haben dann implizit eine rekursive Funktion definiert, wie eben zum Beispiel eine Funktion, die ein Find realisiert. Und natürlich ist es klar, diese Rekursionsschemata, die arbeiten für alle Listen und, wie wir hier auch gesehen haben, für ganz dann entsprechend auch für Funktionen, die auf diesen beliebigen Typen funktionieren. Und damit sind diese Arten von Funktionen polymorph und dadurch natürlich flexibel einsetzbar. Okay, die Typen hier haben wir uns schon angeschaut und die haben wir sogar, wir können stolz sein, wir haben die alle diese Fold Left und Fold Right Typen haben wir noch nicht mit der Hand hergestellt, aber für Map und Opt haben wir die schon gemacht und wir hatten uns auch über die Bauart dieser Typen diskutiert, also brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nur noch einmal festzuhalten, dass wir hier das sind polymorphe Funktionen und solche polymorphe Funktionen enthalten in ihren Typen solche Typparameter, die bei der Anwendung dieser Funktionen auf bestimmte Datentypen instanziiert werden. Also dann in einem konkreten Programm haben Sie natürlich da nicht Strich A's, sondern da haben Sie natürlich eine konkrete Daten und die haben einen konkreten Typ ohne Parameter und dann wird diese Map-Funktion, werden dann diese Typvariablen instanziiert mit den Endtypen, wenn Sie so wollen, den Endverbrauchertypen Ihres Programms. Vielleicht dann noch etwas, manchmal ist hier sozusagen eine Krücke, eine Art von Krücke, aber Gedächtnisstütze. Manchmal, wenn Sie in einer Interpreterumgebung sind oder sonst wo, die Ihnen hilft bei der Verwendung von Funktionen, dann sind Sie vielleicht nicht im Unklaren darüber, was die Typen sind, aber wenn Sie sich das sozusagen sonst wie ausdenken, könnten Sie vielleicht irgendwann mal in Unklarheit sein und dann fragen Sie sich, was ist jetzt zum Beispiel der Typ von Fold Left gegenüber Fold Right und was ist die Anordnung der Parameter? Und da ist irgendwie die Vorstellung bei dem Fold Left, Sie haben einen Akkumulatorwert und Sie haben hier als zweites die Liste von weiteren Argumenten. Und dann steht eben hier der Akkumulatorwert und hier die Liste. Und dann nimmt die Kombinierfunktion immer so ein A und ein B, weil die sind ja auch genau nebeneinander, und liefert ein neues A zurück. Und deswegen ist dann der Typ hier der Funktion A, Pfeil B, Pfeil A. Ja, er nimmt ein A von dem Akkumulator und ein B von der Liste und liefert den neuen Akkumulator zurück. Und der Akkumulator steht links von dem Listenargument. Bei Fold Right ist das irgendwie, und im Endeffekt kommt dann hier das A zurück. Bei dem Fold Right ist dann die Philosophie eine andere. Da steht gewissermaßen der Akkumulatorwert rechts von der Liste, der ist sozusagen bei der leeren Liste, da kommt die steht ja auch ganz rechts, wenn Sie so wollen, und da ist der Akkumulatorwert. Deswegen haben die Leute sich dann gedacht, dann machen wir das so, dass wir erst das Listenargument bringen und dann das Akkumulatorargument, und entsprechend ist die Kombinierungsfunktion, vertauscht die Sachen auch nicht, sondern nimmt eben immer ein A und ein B und liefert ein B zurück. Ja, deswegen ist die Funktion hier Strich A, Strich B, Pfeil, Strich B. Okay? Und auf diese Art und Weise, wenn man sich so vorstellt, wie die operationell vorgehen, dass man die Reihenfolgen der nicht irgendwie beibehält, so wie sie sind, kommen die unterschiedlichen Funktionalitäten dieser beiden ansonsten doch ganz ähnlichen Funktionen funktional zustande. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt uns angeschaut. Für heute wären wir dann am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächsten Freitag wieder.